Stellt euch eine Frau vor, frustriert, enttäuscht, verletzt. Eine Frau, die religiös völlig enttäuscht ist, die man nur erlebt hat, du bist Christ zweiter Klasse. Dein Glaube ist nicht so doll. Stell dir vor, ein Mensch, dessen Glaube nicht ernst genommen wird. Stell dir vor, diese Frau ist auch menschlich frustriert. Sie ist nicht verheiratet. Sie lebt gerade mit ihrem 6. Mann in wilder Ehe. Sie wird ausgenutzt. Sie wird missbraucht. Niemand übernimmt Verantwortung für sie. Menschen schneiden sie, meiden sie. Und diese Frau ist sozial frustriert. Die hat keine Lust mehr zu den Zeiten, wo andere Menschen ihre täglichen Geschäfte verrichten, Wasser holen und so weiter. Sie macht das zu anderen Zeiten, wo sie möglichst niemandem mehr begegnet. Wo sie möglichst nur noch nicht mehr enttäuscht wird. Wo niemand mehr ist, der über sie redet, der mit dem Finger zeigt, der tratscht. Und diese Frau hat die Nase gestrichen voll. Voll mit den Leuten um sie herum möchte sie so wenig wie möglich zu tun haben. Ich frage mich, wie würde diese Frau auf dieses Beispiel mit dem Spiegel reagieren? Wie würde auch sie auf ihr Spiegelbild reagieren, wenn sie da reinschauen würde? Würde sie das erkennen, den Menschen, den Gott am meisten liebt? Würde sie das wahrnehmen da drin? Vielleicht war diese Frau, als sie beim Wasserholen war, und in den Brunnen reingeschaut hat, vielleicht hat sie da ihr Gesicht gesehen, als sich das in der Wasserfläche widerspiegelt. Und das, was sie dort gesehen hat, hat ihr nicht gefallen. Das war für sie etwas zum Schämen. Etwas, wo sie traurig drüber war. Was Verzweiflung in ihr auslöste. Was in ihr auslöste, ich kann mich nicht annehmen. Und ich will auch so nicht sein. Aber so bin ich. Diese Frau wird uns im Johannesevangelium beschrieben. In Johannes 4. Es ist die bewegende Geschichte dieser Frau, wie sie heil wird und wie sie darüber hinaus zu einer begeisterten Zeugin des Evangeliums wird. Es ist die Frau am Jakobsbrunnen. Im 2. Kapitel hatte Jesus auf der Hochzeit zu Kana jüdisches Reinigungswasser in messianischen Wein verwandelt, damit die Party weitergehen konnte. In Kapitel 3 war es so, da kam nachts der Pharisäer Nikodemus zu ihm und lernte etwas über die Wiedergeburt aus Wasser und Geist. Und nach dem biblischen Bericht, und ich hole da ein bisschen aus, damit wir in diese Geschichte auch wirklich hineinfinden, dass wir die Hintergründe erkennen, nach diesem biblischen Bericht war Jesus zum Passafest nach Jerusalem gekommen. Und wie Bibelleser wissen, war es dort zu einem kleinen Aufstand im Tempel gekommen. Jesus hat dort eine kleine Tempelreinigung veranstaltet. Und er hat sich mit den falschen Leuten abgegeben, mit Johannes dem Täufer zum Beispiel. Und jetzt machte sich Jesus wieder auf den Weg von Jerusalem zurück nach Galiläa. Wahrscheinlich wollte er nicht so lange in der Höhle des Löwen bleiben. Und für diesen Rückweg hatte er im Grunde genommen drei Möglichkeiten. Durch den Weg durch die westliche Küstenebene oder den Weg über Jericho, den Jordan aufwärts. Beide Wege wären Wege durch jüdisches Gebiet. Und es gab den kürzesten Weg. Das war der Weg durch das Hochland von Samaria. Und diesen Weg wählte Jesus. Aber das war nicht so ganz ungefährlich. Das möchte ich euch auch noch erklären, warum. Zwischen Samaritern und Juden herrschte ein jahrhundertealter Streit, der zurückging bis in die Reichsteilung nach König Salomo. Damals fielen die 10 Stämme des Nordens unter Jerobeam von der Dynastie Davids ab und bauten eigene Nationalheiligtümer für den Gott Israels. Und besonders nach der Zerstörung des Nordreichs vermischte sich die Bevölkerung mit heidnischen Bewohnern des Landes. Und diese Samariter, so wurden sie genannt, die verstanden sich eigentlich selber als Juden, wurden aber von den Jerusalemer als Juden zweiter Klasse abgestuft. Und als dann nach dem babylonischen Exil der Tempel in Jerusalem wieder aufgebaut werden sollte, wollten die Samariter mithelfen, wurden aber abgewiesen. So lesen wir es im Buch Esra. Die Samariter teilten mit den Juden im Grunde genommen die Tora. Sie glaubten das, was in den 5 Büchern Mose stand. Aber die weitere Entwicklung des Kanons, die Geschichtsbücher, die Propheten, die Schriften, das haben sie nicht mehr mitgemacht. Mit den Juden aber glaubten sie nach 5. Mose, dass es einen ausschließlich von Gott erwählten Ort der Anbetung gibt. Die Juden beziehen es auf den Tempel in Jerusalem und die Samariter auf den Berg Gerizim. Das ist heute bei Nablus da in der Ecke. Und dieses Heiligtum wurde von den Juden, oder ihr Heiligtum der Samariter dort auf diesem Berg Gerizim, wurde von den Juden im 2. Jahrhundert vor Christus zerstört. Und zur Zeit Jesu, als Jesus auf diesem Weg unterwegs war, gab es immer wieder Schwierigkeiten und Reibereien mit galiläisch-jüdischen Festpilgern, die diesen Weg genommen haben, und da hat es immer wieder Schlägereien bis hin zu Toten gegeben. Es war ein nicht ganz ungefährlicher Weg, auf dem Jesus da unterwegs war. Und ich nehme uns hinein in diese Geschichte aus dem Johannesevangelium, dem 4. Kapitel, ab Vers 5. Sein Weg führte ihn, also der Weg Jesu, führte ihn durch Sychar, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit, müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Und Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samariterin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Und Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Herr, wandte die Frau ein. Du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen, bitteschön? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat? Er und seine Söhne und seine Herden? Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss auch nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Geh und rufe deinen Mann, entgegnete Jesus. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus. Du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, du bist ein Prophet, sagte die Frau. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Und Jesus erwiderte, glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ich weiß, dass der Messias kommen wird, entgegnete die Frau. Wenn er kommt, wird er uns all diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm. Ich bin es. Jesus reiste durch Samarien. Wörtlich, er musste, heißt es da, er musste durch Samarien reisen. Vielleicht, um dieser Frau zu begegnen. Vielleicht muss Jesus dir heute begegnen. Vielleicht fühlst du dich auch so wie die Frau. Vielleicht fällt es dir auch nicht so sehr leicht, in den Spiegel zu schauen. Vielleicht musst du heute auch Jesus begegnen. Und diese Frau, dieser gequälte Mensch, begegnet nun Jesus. Und interessant, sie begegnet keiner leuchtenden Lichtgestalt, sondern einem müden, verschwitzten und eingestaubten Jesus. Einem menschlichen Jesus, der etwas versteht von Müdigkeit, von Kaputtsein. Da ist nichts von dem, hier bin ich, ich bin jetzt da, der strahlende Jesus, und in meiner Gnade und Güte wird jetzt dein Leben besser. So funktioniert das nicht. Nichts davon. Jesus wendet sich dieser Frau zu, an sich ja schon ein echter Tabubruch der damaligen Zeit und mit einer Samaritanerin schon ganz besonders. Jesus überwindet hier Grenzen, fest zementierte Grenzen, um dieser Frau zu begegnen. Nicht von oben herunter, sondern eigentlich beugt er sich unter sie. Er lädt die Frau nicht ab, tut auch nicht so, als ob er sie nicht sehen würde, will nicht seine Ruhe, obwohl er die sicherlich benötigte. Er könnte auch auf die Jünger warten, die gerade einkaufen sind. Nein, er spricht sie an. Und interessant ist, wie Jesus sie anspricht. Er bittet sie. Er bittet sie, gib mir bitte zu trinken. Er bittet. Und er bittet dich auch heute. Er bittet dich auch heute, lass uns zusammenkommen. Lass uns gegenseitig dienen. Lass dich auf mich ein und ich mich auf dich. Jesus kommt nie mit dem Hammer und haut drauf. Er bittet. Eigentlich beugt er sich sogar unter die Frau. Er macht sich noch kleiner, als die Frau schon ist. Bitte gib du mir zu trinken. Ich brauche dich. So geht Jesus mit Menschen um. Der kommt nicht von oben. Die Frau ist im Grunde genommen sogar in der besseren Position. Sie kann Wasser schöpfen. Vielleicht denkt sie, ha, der hat kein Gefäß zum Schöpfen. Er sieht zwar in die Tiefe des Brunnen das schöne, kühle Wasser, vielleicht hört er es sogar plätschern, aber ohne mich kommt er da nicht dran. Wenn du Wasser haben willst, bist du in meiner Hand. Ihr Juden, ihr meidet uns doch sonst so geflissentlich. Siehst du, nun brauchst du mich. So mag sie vielleicht gedacht haben. Und das ist ja ganz oft so. Verletzte Menschen verletzen. Menschen, die misshandelt werden, werden selber zu Misshandlern. Vielleicht geht's dir auch so. Vielleicht schlägst du um dich, weil du auch verletzt bist. Verletzte Menschen verletzen. Aber Jesus geht da gar nicht drauf ein. Jesus begegnet dieser Frau in Liebe. In der Liebe, die sich selbst gering macht, die sich nicht vor dem anderen aufbaut und zeigt, so, jetzt, wenn ich komme, dann wird dein Leben gut. Das macht er nicht. Aber Jesus nimmt diese Situation, nutzt diese Situation und gibt der Frau zu verstehen, ich weiß, wer du bist und ich achte dich. Und wenn du mich wirklich kennenlernst, dann wirst du von mir Wasser erbitten. Wasser des Lebens. Wasser, das deinen Durst nach echtem Leben wirklich stillen kann. Wasser, das deine Not und deinen Mangel, deinen Zorn, deine Enttäuschung, deine Verletztheit heilt. Die Frau versteht das hier noch nicht. Die kapiert das nicht. In ihren Augen erklärt Jesu im Grunde genommen das Wasser ihres Brunnens für abgestanden. Das kannte sie. Ah, wenn man getroffen ist, haut man zurück. Das war ihr Muster. Darum vielleicht auch die schnippische Rückfrage. Woher willst du denn dieses bessere Wasser nehmen? Bist du denn vielleicht mehr lieber Jesus als unser Vater Jakob, der diesen Brunnen gegraben hat? Und Jesus geht da wieder nicht drauf ein. Er gibt nicht auf. Liebe gibt nicht auf. Wenn du einen Menschen liebst und er deine Liebe nicht annimmt, gib nicht erst schnell auf. Gib nicht so schnell auf. Lerne von Jesus hier. Und Jesus erklärt hier weiter, was er ihr geben möchte. Aus ihrem Hintergrund hätte sie verstehen können, dass wenn jemand wie hier von lebendigem Wasser spricht, dass das hier eine Metapher für Gott selbst sein könnte und seinen Heiligen Geist. Und dass hier Jesus, der Sohn Gottes, von sich selber spricht, der dieses lebendige Wasser darstellt. Von ihrem Hintergrund hätte sie darauf kommen können. Er selbst, Jesus, will den Lebensdurst dieser Frau und den aller Menschen stillen. Mehr noch, wer von diesem Wasser trinkt, der wird selber zu einer Quelle, aus dem dieses lebendige Wasser sprudelt, zu einer Quelle für andere. Hätte die gute Frau doch bloß verstanden, wer da vor ihr sitzt. Trotzdem kommt in dieser Geschichte so eine kleine Wendung, ein kleiner Lichtblick. Sie fängt an zu glauben, im Vers 15 ist das, dass Jesus ihr etwas geben kann. Sie sagt, gib mir mal von diesem Wasser. Gib mir von diesem, ich würde sagen, sie sieht das eher so als Zauberwasser, damit sie sich den täglichen beschwerlichen Gang zum Brunnen sparen kann. Sie hat noch nicht verstanden, worum es wirklich geht. Aber das Interessante ist, da, dass sie anfängt, Jesus zu bitten, fängt Jesus an, sich nun daran zu machen, diese verschütteten Kanäle für das lebendige Wasser freizulegen. Und wie geht das? Und das ist für mich so das Zentrum dieser Geschichte. Jesus konfrontiert die Frau mit der Wirklichkeit ihres Lebens. Liebevoll, aber ungeschminkt. Und obwohl ihre ganze Lebensnot und Lebenslüge aufgedeckt wird, er spricht sie an dieser Stelle an, wo ihre ungestillte Sehnsucht ihr am meisten Schmerzen bereitet. Hol deinen Mann. Er spricht sie genau in diese Situation hinein, wo ihr Leben wirklich zerbrochen war, wo ihr Leben kaputt gegangen ist. Durch ihre Männerbeziehung, durch den Missbrauch, den sie erfahren hat, durch all die ganze Situation, in der sie wirklich steckte. Und ich glaube, das tut Jesus. Wenn wir in den Spiegel schauen, dann sehen wir etwas von dem, was in uns kaputt gegangen ist. Deshalb mögen wir unser Spiegelbild oft nicht. Weil wir das nicht ausblenden können aus diesem Spiegelbild von uns. Und Jesus sagt, okay, dann gucken wir uns das jetzt mal gemeinsam an. Dann schauen wir uns das jetzt an, was du in deinem Leben nicht magst. Was kaputt gegangen ist, was zerbrochen ist. So geht Jesus mit Menschen um. Er sagt, du musst da nicht alleine reingucken und du brauchst das auch nicht verdrängen. Wir gucken jetzt gemeinsam. Jesus möchte mit dir in deine Brüche deines Lebens hineinschauen. Und er tut es nicht, um dir dann zu sagen, siehste, hätte ich dir ja gleich sagen können. Sondern er tut das, was schmerzt dich. Und diesen Schmerz, den wollen wir heilen. Jesus konfrontiert die Frau mit der Wirklichkeit ihres Lebens. Und obwohl ihre ganze Lebensnot und Lebenslüge aufgedeckt wird, erkennt die Frau, dass Jesus sie durchschaut. Sie erkennt. Und sie spricht, Jesus, du bist wohl ein Prophet. Aber es ist immer noch nicht der Durchbruch. Nun lenkt sie von ihrem persönlichen Lebensproblem ganz schnell wieder ab. Auf ein allgemeines, grundsätzliches, religiöses Problem. Kennst du das? Wenn es eng wird, wenn es ernst wird, wenn es persönlich wird, dann können wir plötzlich über Theologie sprechen. Dann werden wir plötzlich über Anbetung reden und ob mir die Anbetung gefallen hat oder nicht. Dann sind wir plötzlich auf Nebenthemen, die zwar fromm klingen, aber gar nichts damit zu tun haben. Weil es schwierig ist, in diesen Bereichen unseres Lebens zu bleiben, die Schmerzen. Die Frau spricht davon, Anbetung, und wo man denn anbeten soll. Und auch wenn die Frau eigentlich vom Thema ablenkt, Jesus macht nun die Frau endgültig neugierig. Jesus spricht davon, dass so wie er, der Christus ist, die Beschränkung der Gottesgegenwart auf den Jerusalemer Tempel vorbei ist. Das Heil kommt zu allen Menschen, wird allen Menschen angeboten, den Samaritern, den Ämtern, allen Menschen. Und während die Frau über Anbetung im Allgemeinen spricht, redet Jesus von der lebendigen Beziehung zu Gott. Sie spricht von unseren Vätern, Jesus von dem Vater. Die Frau fragt nach dem Ort der theoretischen Gottesgegenwart, Jesus vom Ort der wahren Gottesbegegnung, nämlich in ihm, dem Messias. Jesus gibt sich dieser Frau als Messias zu erkennen, nach einem längeren Weg, den sie zusammen zurückgelegt haben. Er kommt damit nicht gleich am Anfang ihrer Begegnung. Erst nachdem er die Wahrheit über Gott, über sich selbst und über die Frau herausgestellt hat, erst dann gibt er sich als Messias zu erkennen. Es ist für mich so wunderbar zu erleben, wie Jesus mit dieser Frau umgeht, wie Jesus mit uns umgeht. Genauso liebevoll, genauso klar und genauso heilsam möchte er auch heute uns begegnen. Er bietet dir heute lebendiges Wasser an. Vergebung. Vielleicht bist du heute hier, weil in deinem Leben keine Vergebung ist, weil du nicht vergeben kannst, oder weil du Dinge mit dir rumschleppst, wo du meinst, du bekommst keine Vergebung. Jesus bietet dir das an. Jesus bietet dir Heilung an, wo etwas in dir zerbrochen ist, wo etwas kaputt gegangen ist und du denkst, das kommt nie wieder ganz. Jesus sagt doch, ich kann heilen. Er bietet dir ewiges Leben an, wo du keinen Sinn mehr in deinem Leben siehst, wo du denkst, das macht doch alles keinen Sinn. Da sagt Jesus dir, doch, wenn du mit mir gehst, wenn du mein Herr und Heiland bist, dann wird dein Leben Sinn haben bis in Ewigkeit. Nicht nur heute, nicht nur morgen, nicht nur in 2 Jahren, sondern bis in die Ewigkeit hinein. Er will dich erfüllen mit seiner Gegenwart. Die Frage ist, wollen wir das überhaupt? Bitten wir denn überhaupt Jesus, dass er uns das gibt? Die Frau, obwohl sie noch nicht alles verstanden hat, kommt irgendwo an den Punkt, dass sie sagt, bitte, gib mir davon. Vielleicht fragt dich jetzt Jesus in so einer ganz stille Stimme, möchtest du das? Möchtest du Vergebung? Möchtest du Heilung? Möchtest du dieses ewige Leben? Möchtest du das? Wirst du Jesus bitten, es dir zu geben? Wir können ihn bitten, indem wir einfach beten. Herr Jesus Christus, es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe, dass ich rebelliert habe gegen dich und deinen Willen. Herr Jesus, du bist für mich und meine Schuld am Kreuz gestorben. Du hast im Grunde genommen den Weg gebahnt, damit ich zu dir finden kann, damit ich dieses Lebenswasser bekommen kann. Herr Jesus Christus, ich möchte an dich glauben. Ich bin schwach, ich weiß manchmal nicht wie, aber ich möchte, dass du mein Herr und Heiland wirst. Ich bitte dich darum. Das ist die Antwort, die wir geben können. Wirst du heute Jesus bitten, dass er dich heilt, dass er dir vergibt? Dann wirst du das erleben, was die Frau auch erlebt hat. Wir wissen nicht wirklich, was dann passiert ist. Ob die Frau ihr Leben so gegeben hat, wie wir das als Baptisten kennen. Wir wissen nicht, was sie gebetet hat, wir hören das nicht. Wir wissen nicht, was sie noch mit Jesus besprochen hat. Wir wissen nicht, ob sie ihre Schuld ihm bekannt hat. Brauchte sie vielleicht gar nicht mehr, weil Jesus das schon längst wusste und weil sie sich dem gestellt hat. Wir wissen das alles nicht. Was wir aber wissen, dass in dem Leben dieser Frau dennoch etwas völlig Unfassbares passiert ist. Sie rennt in ihr Dorf zurück, wo sie absolut mit niemandem mehr was zu tun haben wollte, zu den Menschen, die sie ablehnten, die sie verletzten, trommelt da an all ihren Türen und schreit, kommt raus, kommt raus. Ich kenne da jemanden, ich habe da jemanden kennengelernt, schaut, ob er der Messias ist. Sie rennt von Tür zu Tür. Wow. Die Geschichte hat ein wirklich spannendes Ende. Nicht nur für die Frau, sondern auch für die Jünger, Jesu Nachfolger. Und damit möchte ich auch zum Schluss kommen. In dieser Geschichte steckt noch etwas ganz Wesentliches. Und zwar etwas Wesentliches für die Menschen, die dieses Lebenswasser schon kennen. Auch ihr kommt in dieser Geschichte vor. Nicht nur die dieses Lebenswasser brauchen, werden in dieser Geschichte angesprochen, sondern auch wir, die wir das schon empfangen haben, die wir etwas aus diesem Lebenswasser schon gekostet haben. Auch zu denen spricht Jesus noch. Und ganz interessant, ich lese jetzt noch einige Verse aus diesem Text. In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück, als die Frau zu ihm spricht, als die Frau ihn als Messias erkennt. Und diese Jünger waren erstaunt, Jesus im Gespräch mit einer Frau anzutreffen, doch keiner wagte ihn zu fragen, was er von ihr wollte oder worüber er mit ihr redete. Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging in den Ort zurück und sagte zu den Leuten, kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe, ob er wohl der Messias ist. Und da machten sich die Leute aus dem Ort auf den Weg zu Jesus. Und währenddessen drängten ihn die Jünger, Rabbi, iss doch etwas. Aber Jesus sagte, ich lebe von einer Nahrung, von der ihr nichts wisst. Verwundert fragten sich die Jünger untereinander, hat ihnen denn jemand etwas zu essen gebracht? Gleiche Situation. Auch die kapieren nicht wirklich, was Jesus von ihnen will. Und Jesus erwiderte, meine Nahrung ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat, und das Werk vollende, das er mir aufgetragen hat. Sagt ihr nicht, es dauert noch 4 Monate, dann beginnt die Ernte? Nun, ich sage euch, blickt euch einmal um und seht euch die Felder an. Sie sind reif für die Ernte. Ja, die Ernte wird jetzt schon eingebracht und der, der erntet, erhält seinen Lohn. Er sammelt Frucht für das ewige Leben. So freuten sich beide zugleich, der, der sät und der, der erntet. Das Sprichwort sagt, einer sät und ein anderer erntet. Das trifft hier zu. Ich habe euch zum Ernten auf ein Feld geschickt, auf dem ihr vorher nicht gearbeitet habt. Andere haben darauf gearbeitet und ihr erntet die Frucht dieser Arbeit. Viele Samaritaner aus jenem Ort glaubten jetzt an Jesus. Die Frau hatte ihn bezeugt, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und auf ihr Wort hin glaubten sie. Die Leute aus dem Ort, die zu Jesus hinausgegangen waren, baten ihn, bei ihnen zu bleiben. Und er blieb 2 Tage dort. Und auf sein Wort hin glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Wir glauben jetzt nicht mehr nur aufgrund von dem, was du uns erzählt hast, erklärten sie. Erklärten sie der Frau. Wir haben ihn jetzt mit eigenen Ohren gehört und wissen, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Ab Vers 27, da verschränken sich 2 Handlungsstränge miteinander und sie kommentieren einander. Die Jünger kommen vom Einkaufen zurück in der Situation, als die Frau gerade ihn als den Messias erkennt und in ihr Dorf rennt. Und Jesus sagt seinen Schülern nun ähnliche Dinge wie der Frau. Und sie verstehen das auch nicht. Ging es bei der Frau um ihren Lebensdurst, also um ihre Probleme, um ihre Zerbrochenheit, so geht es bei den Jüngern um ihren Auftrag, um Evangelisation, dass sie das verstehen. Und eigentlich sind die Jünger so ein bisschen angesäuert, dass sich Jesus da schon wieder mit irgend so einer da abgibt. Die brauchen doch jetzt mal endlich Ruhe. Aber eigentlich sollten sie sich wundern, oder viel mehr wundern, dass sich Jesus überhaupt mit ihnen abgibt. Wir fühlen uns schnell in unserer christlichen Kuschelgruppe so sicher, dass wir oft nicht mehr damit umgehen können, wenn Jesus auch für andere da ist. Es fällt uns manchmal schwer, das noch so anzunehmen. Aber die Frau, die hat es noch verstanden, worum es wirklich geht. Die Frau hat es so eilig, dass sie ihren Krug stehen lässt und losrennt und erzählt, was sie erfahren hat mit Jesus. Sie rennt in ihr Dorf und sie beginnt nicht über Jesus zu lehren, zu diskutieren, zu sagen, da ist das und so ist das und du musst erst und dann kannst du und du musst jetzt dann so aussehen und dann kannst du zu Jesus kommen und nein, gar nichts davon. Sie rennt einfach nur hin. Es ist ihr vollkommen wurscht, egal was mit ihrem Ruf ist. Sie rennt an die Türen und sagt, kommt bloß raus. Jetzt geht's los. Sie schont ihren ramponierten Ruf nicht, um auf Jesus hinzuweisen. Und sie macht damit den Jüngern vor, wie man zur Quelle des lebendigen Wassers wird. Erst sehen wir, wie ein Mensch zur Quelle des lebendigen Wassers kommt. Und dann sehen wir in dieser gleichen Geschichte, wie jemand zur Quelle des lebendigen Wassers wird. Verachtet, sie erlebt Annahme. Und durch die Annahme verändert sich ihr Leben und sie wird Vorbild. Das ist die Geschichte eines jeden Christen. So sollte sie sein. Was für eine Aufwertung, die diese Frau durch Jesus erfährt. Und jetzt frage ich uns, hat das Jesus mit uns auch gemacht? Hat er uns nicht auch schon so aufgewertet, wenn wir dieses Lebenswasser bekommen? Warum sitzt ihr noch hier? Warum lauft ihr nicht durch Emden und trommelt an die Türen und schickt die Leute zu Jesus? Das ist eigentlich die Reaktion, die hier gelehrt wird. Jesus redet zu den Jüngern von der Ernte. Und da kommen sie, die Leute aus Sychar. So weiß wie die reifen Kornfelder in der Sonne, so leuchten die Gewänder der Leute, die da auf Jesus zukommen, die aus der Stadt Sychar kommen, um Jesus zu hören. Und durch das Zeugnis der Frau entsteht eine große Erweckung in der Stadt. Eine reiche Ernte für das Reich Gottes und viele, die das Wasser des Lebens kosten dürfen. Wen siehst du, wenn du in den Spiegel schaust? Wen siehst du darin? Einen Unwerten, der in seinem Unwert von Jesus angenommen und gerettet wird, den darfst du darin sehen. Oder einen, der schon die Würde Jesu bekommen hat, einer mit Würde ausgestatteten Nachfolger, der zu Jesus einlädt. Wen siehst du? Ich bete, dass du den siehst, den Jesus darin bereitet hat.